Wissenschaft als Kompass. Der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Wir haben eine klare Vorstellung vom Privaten und vom Öffentlichen. Was ist öffentlich, was ist privat? Was ist offiziell, was nicht? Und was mich am Frühmittelalter überhaupt fasziniert oder interessiert, ist, dass diese Trennung nicht so scharf ist. Und die Formulae sind wirklich ein sehr schönes Beobachtungsfeld von diesem Übergang vom Privaten zum Öffentlichen.
Wer lebt, hinterlässt in der Regel eine Spur aus Dokumenten. Urkunden, Briefe und auch juristische Unterlagen erzählen von unserem Alltag, von Wendepunkten in unserem Leben. Und so war es auch schon im Frühmittelalter. Ob Hochzeitsgaben und Scheidungen, ob Verkaufsschreiben und Schuldscheine, Freilassungsurkunden und sogenannte Selbstverkäufe oder Dokumente zu Fragen der Stellvertreterfunktion von lokalen Eliten für den König. Im frühmittelalterlichen Westeuropa gab es für all diese und noch viele andere Anlässe, sogenannte Formulae. Das sind Vorlagen im Sinne von Musterdokumenten für juristische Texte, für Urkunden, Briefe und etwa für Protokolle. Die Formulae erlauben Einblicke in den frühmittelalterlichen Alltag, in die Sozial-, Rechts- und Mentalitätsgeschichte, in die Wirtschafts- und Kulturgeschichte. Um die Formulae zu verstehen und nutzen zu können, bei Fragen an die frühmittelalterliche Geschichte, braucht es eine wissenschaftlich herausragende Edition der Formulae. Um diese Vielfalt des gelehrten Schreibens im frühmittelalterlichen Westeuropa in den Jahrhunderten von ca. 500 bis 1000 nach Christi Geburt zugänglich zu machen, arbeitet im Rahmen des Akademienprogramms unter dem Dach der Akademie der Wissenschaften in Hamburg in Kooperation mit der Universität Hamburg das Langzeitvorhaben Formulae Literae Chartae an einer Neuedition. Das Projekt sorgt zudem dafür, dass diese wertvollen Musterdokumente eine moderne Neuedition auch in digitaler Form erfahren. Das Hamburger Projektteam hat außerdem schon eine Reihe von Aufsätzen veröffentlicht, die den Einsatz und die Inhalte der Formulae näher beleuchten. Über all das spreche ich heute mit dem Projektleiter Prof. Dr. Philippe de Preux. Herzlich willkommen im Podcast Wissenschaft als Kompass. Herr de Preux, Sie sind Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Hamburg, seit 2022 Mitglied der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und Sie hatten die Idee zum Formulae Langzeitvorhaben. Mein Name ist Dagmar Penzlin, ich bin Referentin für Kommunikation an der Akademie der Wissenschaften in Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich. 2017 ist das Langzeitvorhaben Formulae Literae Chartae gestartet. Das Projekt läuft voraussichtlich bis Ende 2031. Herr Professor de Preux, Sie und Ihr wissenschaftliches Team haben sich die Edition von rund 1450 Musterdokumenten vorgenommen. Bevor wir jetzt in die Details dieser Editionsarbeit und der Formulärsammlungen, die Sie erschließen, einsteigen, interessiert mich zunächst, was fasziniert Sie als Historiker an den Formulär, also an diesen historischen Musterdokumenten aus dem Frühmittelalter?
Was mich am Mittelalter interessiert, ist, dass es eine Zeit ist, die uns prägt und auch sehr weit weg von uns ist. Und das ist diese Alterität des Mittelalters und zugleich die Nähe zu uns, die mich interessiert. Zu den Formulae hat man etwas Ähnliches, weil die Formulae sind Dokumente, die als Musterdokumente hergestellt worden sind, aber sie zeigen auch, also sie überliefern den Text von Dokumenten, die verloren sind. Und diese Dokumenten wurden zum Beispiel ursprünglich auf Wachstafeln geschrieben, sind dann ausradiert worden. Nicht jedes Dokument war dazu bestimmt, so eine Ewigkeit zu erleben, so für die Ewigkeit aufbewahrt zu werden. Und deswegen sind viele Aspekte der mittelalterlichen Gesellschaft, die verloren gegangen sind. Aber durch diese Musterdokumente kann man sie ein bisschen so sich annähern. Und da sieht man, dass bestimmte Dinge, so triviale Dinge, doch ganz wie heute sind oder so ziemlich ähnlich, aber das war nicht für die Ewigkeit bestimmt und deswegen wurde es nicht überliefert, bis auf diese Dokumente, die keine Originaldokumente sind. Das heißt, der Text wurde überliefert, aber nicht der Textträger. Ja, und für das Frühmittelalter gibt es noch eine zusätzliche Schwierigkeit, nämlich viele Dokumente so in der Frühphase, also am Übergang von der Antike zum Mittelalter, wurden auf Papyrus geschrieben. Papyrus kann in unseren Gegenden überhaupt nicht erhalten bleiben, sodass er zerfällt, weil das ganz einfach aus Pflanzen hergestellt wird. Und deswegen haben wir meistens nur die Dokumente, die auf Pergament geschrieben worden sind. Und Pergament war teuer im Mittelalter, deswegen hat man sehr wohl überlegt, was man überliefert, was man da auf Pergament niederschreibt und nicht auf Wachstafeln oder auf vergänglichem Material. Und deswegen, also was mich an den Formulae, ich würde nicht sagen fasziniert, sondern eher so mich interessiert, der Wert der Formulae für mich ist, dass sie so einen Einblick in eine vergangene Zeit, vergangene Welt ermöglichen, weil eben diese Dokumente, zum Teil triviale Dokumente, die Dokumente aus dem Alltag, sind verloren gegangen. Und nur über diesen Weg sind sie erhalten geblieben.
Und wie ist die Idee entstanden, dazu ein Langzeitvorhaben anzuschieben und jetzt auch durchzuführen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Ich weiß es nicht mehr. Also das sind verschiedene Meilensteine. Also wie man zu einer Idee kommt, das entsteht natürlich aus der Praxis. Also ich habe mich für diese Dokumente irgendwie ein bisschen interessiert, wie für alle Dokumente aus dem Frühmittelalter. Das ist auch etwas, das ich vielleicht so am schönsten am Frühmittelalter im Gegensatz zu anderen Epochen im Mittelalter, also zu anderen Jahrhunderten im Mittelalter wirklich schön finde. Das ist eine Zeit, wo wir sind am Anfang des Mittelalters. So, ich arbeite im Formulae-Projekt über das 6. bis 10. Jahrhundert ungefähr. Und aus dieser Zeit sind relativ weniger Dokumente erhalten. Das heißt, ich kann die Chimäre haben, so die wahnsinnige Idee haben, in meinem Leben könnte ich fast alle Dokumente dieser Zeit lesen. Das ist ein bisschen so verrückt. Ich weiß nicht, ob das wirklich machbar ist, aber das ist noch im Bereich des Machbaren. Ab dem 12. Jahrhundert ist es total unmöglich. Ab so dem Hochmittelalter bin ich dann verloren. Es sind zu viele Dokumente. Das heißt also, im Laufe einer akademischen Laufbahn, einer wissenschaftlichen Laufbahn, beschäftigt man sich mit vielen Dokumenten und auch mit den Formulae. Es war so, dass ich, als meine Dissertation geschrieben habe, hatte ich auch die Möglichkeit, ein bisschen so über einen Korpus zu arbeiten. Ganz einfach, weil, also ich habe meine Dissertation über die Umgebung Kaiser Ludwigs Frommen gemacht. Das war für einen Franzosen ein typisch deutsches Thema, nämlich eine Prosopographie, also dass man die Leute erforscht und erfasst, die eine bestimmte Funktion ausgeübt haben. Und mein Ansatz war, dass ich nicht eine bestimmte Funktion untersuchen wollte, auch nicht die Zugehörigkeit zum Hof, sondern ganz einfach alle Leute, die irgendwie zum Umkreis des Kaisers gehört haben. Und dieser Kaiser, Ludwig der Fromme, das ist der Sohn Karls des Großen, für diesen Kaiser gibt es auch eine Sammlung von Formulae, von Musterdokumenten zu seinen Urkunden. Also der Kaiser, eine typische Quelle für die Erforschung der Politik im Mittelalter, das sind die Privilegien, die der Kaiser ausstellt für bestimmte Kirchen, für bestimmte Amtsträger und für bestimmte Klöster.
Und so ein Notar aus dem kaiserlichen Hof hatte seine eigene Sammlung von Urkunden zusammengebastelt. Das ist auch eine sehr spezielle Sammlung, weil sie nicht in unserem Alphabet geschrieben ist, sondern in tyrannischen Noten, also in Kurzschrift. Und also das heißt, schon in meiner Dissertationszeit kam ich in Berührung mit den Formulae. Und dann im Laufe meiner akademischen Laufbahn bin ich an der Uni Tours Maître de Conférence gewesen. Und da war es so, dass eine der größten Persönlichkeiten aus dem Frühmittelalter, Alcuin, Abt von Saint-Martin in Tours gewesen ist. Und er ist 804 gestorben. Ich war damals 2004 in Tours und wir haben eine Tagung so zum 1200-jährigen Jubiläum gemacht. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich dann mit einer Formelsammlung, die aus seinem Kloster entstand, beschäftigt. Und ja, dann festgestellt, dass es sich lohnt, ganz einfach die Vorgeschichte der Sammlung zu eruieren oder zu untersuchen, wie diese Sammlungen entstanden sind. Das ist insofern spannend, als man Kontakte so von einem Kloster zum anderen feststellen kann. Und dieser Aufsatz hat schon eine gewisse Relevanz gehabt. Das hat auch die Idee zu einer Dissertation gegeben. Und ja, also es gab einige kleine Schritte, die mich dazu geführt haben, zu meinen, dass es sich lohnen würde, über die Formulae zu arbeiten. Und wir haben eine klare Vorstellung vom Privaten und vom Öffentlichen. Was ist öffentlich, was ist privat, was ist offiziell, was nicht. Und was mich am Frühmittelalter überhaupt fasziniert oder interessiert, ist, dass diese Trennung nicht so scharf ist. Und die Formulae sind wirklich ein sehr schönes Beobachtungsfeld von diesem Übergang vom Privaten zum Öffentlichen. Und ja, das ist manchmal ein bisschen heikel. Also wenn wir diese Dokumente in unsere Kategorien einordnen wollen, aber das ist eben das Spannende.
Im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, Formulae erlauben es uns, Zitat, in die Gehirne der mittelalterlichen Menschen schauen zu können, eben zu erfahren, wie sie salopp gesagt ticken. An welche Formulae denken Sie da besonders?
An alle und an keine. Also das ist eben der Wert der Formulae, das ist sehr repetitiv. Also und nur so, es gibt immer kleine Details, die sich ändern. Und durch diese Wiederholung kann man sich vorstellen, wie die Leute getickt haben oder so, was für sie die übliche Gedankenfolge war. Und also die Wiederholung ist ganz wichtig. Und dann sucht man nach dem Detail, wo man denkt, aha, also in der Einheit oder so in der Einfarbigkeit gibt es doch so die Möglichkeit, so Variationen zu finden und eine größere Diversität.
Können Sie das an einem Thema mal beschreiben, was so ein typischer Gedankengang ist? Also, weil so ist es etwas abstrakt. Also könnten Sie es noch ein bisschen konkreter
also
machen?
Zum Beispiel, ich nehme ganz generell die Struktur einer Urkunde, die Struktur eines Privilegs. Ja? Also ein Privileg fängt meistens an mit einer Invokation. Also man beruft sich auf Gott und so fängt im Namen Gottes und so weiter und so fort. Aber dann ist es schon interessant zu wissen, aha, wie wird Gott bezeichnet? Und es gibt Modeerscheinungen, die manchmal mit der Politik zu tun haben, so bezieht man sich auf die Dreifaltigkeit, also Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist oder auf den Heiland und so weiter. Also es fängt mit einer Anrufung an Gott, dann stellt sich der Aussteller der Urkunde vor, also der Kaiser, der König, benennt sich auch manchmal mit einer Anrufung an Gott oder nicht und dann
gibt es die allgemeine Rechtfertigung des Geschehens, ja? Also, oder wenn der Kaiser so einen besonders treuen Menschen begünstigen möchte, dann betont er, dass es wichtig ist, dass es Treue zwischen den Menschen gibt und dass der Untertan seinem Herrscher treu sei. Dann gibt es die Vorstellung des genauen, des konkreten Anliegens. Ja, und es wird meistens erzählt, dass der Bittsteller gekommen ist, hat seine Dokumente dargelegt, die so seine Bitte rechtfertigen, und er hat auch seinen Anlass dargestellt, und dann kommt eigentlich der Kern der Urkunde. Das heißt, der Kaiser, der König sagt so: Jetzt gewähren wir diesem oder jenem dieses oder jenes Privileg. Ja. Und dann kann zum Beispiel auch eine Pönformel kommen. Also wenn man das nicht einhält, dann ist das strafbar und so weiter und so fort. Und dann kommt die Suskription des Kanzlers. Und wenn das eine feierliche Urkunde ist, dann vervollständigt der Kaiser oder der König auch die Urkunde mit seinem Monogramm. Und dann gibt es die Datierung. So, das sind verschiedene Teile. Das ist wirklich ein fester Rahmen. Und das heißt, also ich kann schon mir vorstellen, dass die Leute das erwartet haben, ja, dass sie diese genaue Abfolge erwartet haben. Und wenn etwas schief geht im Formular, dann ist es für uns sehr interessant. Aha, wir müssen uns fragen, ist das wirklich etwas Besonderes in einem ordentlichen Vorgang oder ist das eine Fälschung? Ja, und zum Beispiel das Monogramm kommt nur in wirklich feierlichen Urkunden. Und manchmal Dokumente, Verwaltungsdokumente werden nicht besiegelt in meiner Zeit zum Beispiel. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, also anders aussieht, dann ist es merkwürdig. Oder ein anderes Beispiel. Es gibt ein Kriterium zur Unterscheidung zwischen Privaturkunde und Königsurkunde, und das kann ich ganz optisch machen. Eine Königsurkunde ist immer ein großes Stück Pergament im Frühmittelalter. Ja? Und auch wenn man wenig Text hat. Und warum? Ganz einfach, um zu zeigen, wir können es uns leisten. Ja? Und eine Privaturkunde ist immer auf einem kleinen Stück Pergament oder kann aus einem winzigen Stück Pergament geschrieben werden, weil man eben nicht so viel ausgeben will. Ja? Und wenn eine Urkunde in einem anderen Format ist, zum Beispiel, wenn der Text nicht entlang der längeren Seite geschrieben ist, dann ist es so ein Warnsignal bei mir, aha, gucken wir mal, ob das nicht eine Fälschung ist. Ja? Also es sind bestimmte Dinge, die erwartet werden und durch diese Routine, ja, und auch im Formular. Also manchmal ist es schwierig, zum Beispiel, wenn man mit einer Übersetzung arbeitet, ist es schwierig oder schwieriger, den Übergang von der Narratio zur Dispositio zu finden. Ganz einfach, weil dieser Übergang, also von der Darstellung des konkreten Falls und die Gewährung des Privilegs, erfolgt durch bestimmte Redeformen, und wenn man das übersetzt, das ergibt einen riesigen Satz, ja, und das ist zu lang für eine Übersetzung, dann macht man einen Punkt und fängt einen neuen Satz an. Und manchmal ist es schwierig, also für mich, ich fühle mich wohler, um eine Urkunde zu analysieren, wenn ich mit dem Originaltext arbeite. Da ticke ich ein bisschen wie die Leute im Mittelalter, ganz einfach, weil ich bestimmte Dinge erwarte. Ja, und wenn sie in der Übersetzung nicht vorkommen, dann ist es ein bisschen verwirrend. Und da möchte ich auch auf eine wichtige Dissertation hinweisen, nämlich eine Schülerin von Janet Nelson, das ist der Päpstin der Frühmedievisten in England, Alice Rio, hat eine Dissertation eben über diese Überlieferung, schriftliche Überlieferung der Formulare geschrieben. Und das ist 2009 in Cambridge erschienen.
Und da konnte Alice Rio zeigen, dass die Edition, mit der wir arbeiten, ein Konstrukt ist. Also das ahnten wir viele, und in meinem Aufsatz über die Formelsammlung von Thur hatte ich das auch ein bisschen angesprochen. Aber sie konnte dann wirklich konkret darlegen, dass unsere Vorstellung, also das Bild, das wir uns von den Formulae machen, durch die Edition, die im späten 19. Jahrhundert entstanden ist, durch Karl Säumer. Karl Säumer hat zu seiner Zeit eine hervorragende Leistung erbracht, aber er ist in einer Art und Weise mit den Handschriften umgegangen, die wir heute nicht mehr nachvollziehen können. Und das war auch kurz vor meinem Wechsel nach Hamburg, das war ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum Langzeitvorhaben. Und da sah ich also die Bestätigung, dass es Bedarf gab einer neuen Edition. Ich hatte auch mit Alice gesprochen und sie hatte kein Interesse, das zu verfolgen. Dann habe ich gesagt, gut, dann ist die Bahn frei.
Damit kommen wir jetzt zum Langzeitvorhaben selbst. Der Titeldreiklang lautet Formulae Littere Carte. Diese drei Titelbestandteile, was ist genau gemeint mit den beiden lateinischen Begriffen nach Formulae? Also was sind Littere hier im Projektzusammenhang, dass wir das einmal erklären?
Also diese drei Begriffe, Formulae, Littere, Carte, sind Begriffe, die das zusammenfassen sollen, worum es geht. Es geht natürlich hauptsächlich um die Formulae. Das sind Musterdokumente, und ich versuche, diesen Begriff von Musterdokumente durchzusetzen, weil das viel, viel breiter ist. Also Musterdokumente sind unspezifisch. Und das Problem mit den Formulae ist, dass sie im 19. Jahrhundert in einer Reihe erschienen sind, die Leges heißt, also das sind Rechtsdokumente. Aber die Formulae als Musterdokumente sind nicht nur normativ, sondern beinhalten auch Briefe und allerlei Schreiben. Und das ist der Sinn dieser zwei anderen Begriffe, Littere und Carte. Also Littere, das kann auch ganz einfach so die schöne Art zu schreiben bedeuten, aber das heißt auch ganz einfach Brief. Und die Karte, das sind die Urkunden, das sind die Rechtsdokumente. Und das heißt also, wir heißen Formulae-Littere-Karte, aber das könnte auch sein Formulae-Littere und Karte. Das ist eine Verdeutlichung dessen, was wir machen. Und das ist auch so ein Hinweis darauf, dass in unserer Datenbank, in unserer Werkstatt, wir nicht nur Formulae, sondern auch zum heutigen Zeitpunkt vor allem Urkunden, aber perspektivisch auch Briefe haben werden. Und das ist wirklich der Kern meiner Botschaft und vielleicht die Rechtfertigung des Projekts, dass wir Rechtsdokumente und Briefe nicht trennen kann oder darf, weil die Leute das nicht getan haben. Und eigentlich ist auch eine Urkunde nichts anderes als eine in Form gesetzter Brief mit Regularien, die man einhalten muss, damit das als offiziell anerkannt wird. Aber eigentlich, das läuft wie ein Brief ab. Und die Leute haben, ich habe vorhin von der Trennung privat-publik gesprochen, da sind wir auch dabei. Ja, also es gibt keine Trennung. Schreiben ist Schreiben. Ein Schreiben ist ein Schreiben, egal ob wir das als Brief oder als Urkunde verstehen. Natürlich ist der rechtliche Umgang damit ein ganz anderer. Aber die Leute, die diese Dokumente geschrieben haben, also das war die eine und dieselbe Person. Und es war ganz wichtig, dass sie in ihrem Notizbuch oder so Modelle für beides hat. Und deswegen also diese Trennung zwischen offiziell, zwischen Amtsschreiben und so privates Anliegen ist eigentlich falsch. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt im Projekt.
Ich finde auch das Projektlogo bemerkenswert. Was ist denn da zu sehen? Also ich sehe jetzt zwei Männer, die zusammen eine lange Pergamentbahn festhalten und der eine durchtrennt die lange Bahn mit einem Schwert.
Ja, oder mit einem Messer.
Mit einem Messer? Mit also einem Messer. Ja. Ist das richtig beschrieben oder was sieht man da? Ist das ein üblicher Vorgang oder wie ist das entstanden?
Ja, also wir haben da also ein
Bild missbraucht, also aus seinem ursprünglichen Zweck rausgenommen und als Logo verwendet. Dieses Bild, dass diese zwei Menschen, die ein Blatt Pergament beschrieben, so teilen. Das Wichtigste ist auch der Mensch nebenan, so das ist eine Art Gesetzgeber. Und dieses Bild ist durch ein Psalterbuch überliefert worden. Also man kann das, wenn man nach Stuttgart geht, kann man das in einer wunderschönen Handschrift aus dem 9. Jahrhundert entdecken. Das ist das Buch der Psalmen, also ein Teil der Bibel. Das sind Gebete, die Mönche, das Ganze haben sie einmal in der Woche gebetet. Und also das ist also ein Teil der Bibel, eine Sammlung von Gedichten, die so Gott loben und auch klagen so über die Misere der Welt. Und dort gibt es in einem Psalm die Aussage, es ist Zeit, dass der Herr handelt. Sie haben dein Gesetz zerbrochen. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold. Und der Zeichner hat eben dieses Gottes Wort, das Gesetz Gottes, das zerbrochen wird, das ist das geschriebene Wort, das zerteilt wird. Ja? Also das ist ein religiöses Motiv. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Bild als Logo nehmen durften, ganz einfach, weil diese Handschrift unweit von der Sorbonne entstanden ist, also bevor es die Sorbonne gab. Aber diese Handschrift kommt aus dem Kloster Saint-Germain-des-Prés, so außerhalb von Paris, also heute innerhalb von Paris. Und das ist auch ein Stück Frankreich, das ich ins Projekt mitgenommen habe. Und das, was die Leute zeigen, das ist etwas, das nicht meilenweit entfernt von dem, was wir machen, ist ganz einfach, weil diese Leute schneiden ein Dokument, das geschrieben ist. Und es gibt eine bestimmte Art von Urkunden, die heißen Chirograph eigentlich, sind verbreiteter ein bisschen später als im Frühmittelalter, aber Chirograph heißt ganz einfach von Hand geschrieben. Ja, und im Mittelalter, wenn eine Urkunde für zwei Leute ausgestellt werden sollte, hat man den Text zweimal auf ein Blatt Pergament geschrieben und dann das Blatt geschnitten. Und manchmal mit einem Wort dazwischen, zum Beispiel Chirographum. Und das war ein Beweismittel. Wenn die Leute so irgendeinen Streit oder etwas nachweisen wollen, dann mussten sie beide Teile bringen und man hat sie nebenan gelegen und dann konnte man feststellen, ja, ja, das ist wirklich dieses Dokument. Also diese Praxis ist eine mittelalterliche Praxis, aber natürlich haben wir dieses Bild aus seinem Kontext herausgenommen, weil das wunderschön dazu passt.
Formeln sind ja vor allem aus dem Frankreich nördlich der Alpen erhalten geblieben, eben in speziellen Formelsammlungen. Sind diese Sammlungen die Hauptquelle für die Musterdokumente, die Sie und Ihr Team neu edieren im Rahmen des Langzeitvorhabens?
Ja, die meisten Formule sind in Sammlungen überliefert worden. Es kann vorkommen, dass gewisse Dokumente so zum Beispiel auf eine leere Seite in einer Handschrift kopiert wurden. Der Editor aus dem 19. Jahrhundert hatte zum Beispiel einen Begriff dafür erfunden und er hat eine Sammlung in seiner Edition von Formule extravagantes publiziert. Das sind nicht so viele Texte. Die meisten Texte sind eben in Sammlung überliefert. Das heißt, man kann daraus entnehmen, dass die Leute, die das kopiert haben, wirklich eine Vielfalt an Beispielen haben wollten. Aber es kann vorkommen, dass jemand so für seine Privatnutzen oder aus Eigeninteresse irgendeinen Text kopiert hat am Rande.
Mhm. Aber im Grunde, Sie nutzen alles, was Sie da so, sag ich mal, bekommen können aus dieser Zeit, aus dieser Region oder aus diesem Gebiet.
Ja.
Das sind denn diese 1450 ungefähr Musterdokumente. Ja. Was ist wichtig zu wissen? So, ich meine, wir können jetzt hier kein ganzes historisches Seminar machen, aber was ist im Grunde wichtig zu wissen beim Blick auf die Formel, mit Blick auf den historischen Kontext. Also warum waren die auch so wichtig? Ich finde, das klang schon in vielen Ihrer Beschreibungen an, dass man im Grunde versucht hat, Praktiken zu entwickeln, um ja sozusagen die Rechtsgültigkeit eben ohne großen Rechtsapparat, so wie wir ihn heute in einem Rechtsstaat kennen, zu gewährleisten. Also wie eben beschrieben, dieses Zerschneiden, dass es dann nachher zusammenpasst oder dass es eben gewisse Schritte eben auch und Abschnitte geben muss in diesen Urkunden, in diesen Formulä und auch eben, wie Sie sagen, man ist irritiert, wenn es eben anders platziert ist, das Pergament, wenn es eben das Siegel nicht gibt und so weiter. Aber warum ist das alles so wichtig und vor welchem geschichtlichen Hintergrund sind diese Praktiken entstanden, die dann eben die Formulä so prägen?
Diese Formulä sind meistens in unterschiedlichen Kontexten überliefert. Ich sehe drei Kategorien von Handschriften, die diese Texte überliefern. Das sind zum einen die Rechtshandschriften. Es kann vorkommen, dass diese Formulä zusammen mit Leges überliefert werden, also Lex heißt Gesetz, aber das sind Handschriften für Juristen. Und da sieht man, es gibt zum einen die Theorie, die Leges, und auch die praktische Anwendung der Fälle, also im Privatrecht zum Beispiel. Wie kann man so die Übertragung von Gütern einer Person der anderen rechtlich bindend festlegen? Also es gibt diese Kategorie. Es sind auch Schulbücher, die diese Formulä enthalten. Und da kann man eher vermuten, dass diese Musterdokumente zur Ausbildung von Schreibern, zum Beispiel im Kloster, konzipiert worden sind. Und es gibt auch einige Handschriften, die nur aus Formulä bestehen, fast nur aus Formulä bestehen. Das ist nicht die Regel. Und es kann auch sein, dass so ein Gelehrter sein Notizbuch gemacht hat. Ja, und zum Beispiel diese Sammlung der Formulae Imperialis, die von einem Notar des Kaiser Ludwigs Frommen hergestellt worden ist, haben wir dann eine Mischung so theologische Texte und dann ein paar Formeln und dann wieder theologische Texte und dann wieder ein paar Formeln. Also das ist ein allerlei, ja, so von Theologie und Recht eigentlich. Und da kann man schon vermuten, das spiegelt das besondere Interesse dieses Notars ab.
Und Sie haben es gerade auch erwähnt, eben zu nutzen zur Ausbildung. Es war ja eben nicht wie heute, dass fast alle Menschen gut schreiben können. Also man ist ja auch eine wichtige Frage, wer hat sie überhaupt anfertigen können und auch die Formulen nutzen können. Wie war das damals mit der Schreibfähigkeit? Weiß man auch ungefähr Prozentzahlen, wie viele Menschen konnten überhaupt schreiben und wer konnte schreiben nach welcher Ausbildung?
Die Frage nach der Repräsentativität dieser Menschen, die wir erforschen, ist sehr schwierig. Ja? Also die Mehrheit der Leute ist uns unbekannt. Die Mehrheit der Leute ist wirklich verschwunden. Dann gibt es ein paar so Bauern und so weiter, die die Chance gehabt haben, so in einer kirchlichen Quelle, so in einem Kartular erwähnt worden zu sein und so weiter. Wir haben nur einen kleinen Einblick in die bäuerliche Gesellschaft. Und das war die Mehrheit. Die Elite, von der wir sprechen, diese Spitze der Gesellschaft, das waren, was weiß ich, vielleicht 5% der Bevölkerung, keine Ahnung, wenige Leute. Ja. Und dann gibt es eine Unterscheidung zwischen den Leuten, die schreibkundig und den Leuten, die es nicht waren. Eigentlich muss man einen großen Unterschied machen zwischen Lesen und Schreiben. Wir an der Schule lernen beides. Aber das sind im Mittelalter zwei völlig unterschiedliche Fähigkeiten. Und es sind viele Leute, die lesen können, aber die Schwierigkeiten hatten zu schreiben. Auch der Kaiser selbst, ja, Einhard beschreibt in seiner Lebensbeschreibung Karls des Großen, dass Karl zwar De Civitate Dei, also ein Hauptwerk des Augustinus, lesen konnte, aber dass er abends Schwierigkeiten hatte, Buchstaben zu zeichnen. Also das sind zwei völlig unterschiedliche Fähigkeiten. Und im Übergang von der Antike zum Mittelalter hat man dann eine Reduzierung dieser Fähigkeit auf eine bestimmte Kategorie von Personen, meistens, also es gibt Ausnahmen natürlich, und vor allem im Adel und so weiter und so fort. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den Laien und den Klerikern, also Leute, die Gott geweiht sind, die Kleriker, und die anderen, das sind die Laien. Und im Laufe, also im Übergang von der Antike zum Mittelalter, haben die Laien diese Fähigkeit zu schreiben, die sie meistens, also es gab eine größere Ausbildung in der Antike und die Leute haben es verlernt, oder es gibt eine Provisialisierung der Schreibfähigkeit bei den Klerikern. Diesen Übergang kann man grob gesagt zwischen den Merowingern und Karolingern feststellen. Die so Notare am merowingischen Hof waren Laien und am karolingischen Hof waren sie Kleriker.
Ah ja, okay.
Diakone, Priester, Diakone.
Herr Professor de Preu, Formulae bewahren, Dokumente führen von Laien, die niemals Eingang in die kirchlichen Archive gefunden hätten. Daher haben wir auch Einblicke in die Rechtspraxis und in den Alltag. Sie haben es eben gerade auch beschrieben. Welche Beispiele können Sie darüber hinaus nennen, bei welchen Themen Formulae als Informationsquelle sehr ergiebig und hilfreich sind?
Also die Formulae enthalten Dokumente, die nicht erhalten sind, zum Beispiel ein Schuldschein. Wenn Sie mir Geld ausleihen, werde ich Ihnen ein Anerkennungsschreiben ausstellen und sobald das Geld zurückgegeben wurde, wird das Dokument natürlich vernichtet. Ja, und das ist ganz wichtig, dass dieses Dokument nicht überliefert wird. Sonst bleibt man immer in der Schuld. Und das heißt, so viele solcher Dokumente vom Alltag, aus dem Alltag, die von Anfang an nur vorläufig ausgestellt worden sind, sind nicht überliefert oder nicht für das Frühmittelalter. Ganz im Gegenteil zu den Formulae. Da haben wir Muster, so Modelle, Beispiele, wie man solche Dokumente ausstellen kann. Also das ist nur ein Beispiel. Und dann gibt es auch so Einblicke in den Alltag, die sonst vielleicht nicht so vorkommen. Ich denke an eine Formel für Leute, die alles verloren haben. Also ihre Dokumente bewahren sie nicht in einem Safe auf, sondern so in einem Kästchen. Und wenn das Haus brennt, werden auch alle Dokumente vernichtet. Also Feuer war im Mittelalter sehr, sehr, sehr gefährlich und es sind viele Häuser, also die meisten Häuser waren aus Holz gebaut und viele wurden zerstört. Das heißt, es gibt auch Modelle für die Bestätigung, dass man alles verloren hat. Inwiefern hilft das den Leuten? Das ist kein Duplikat der ursprünglichen Dokumente, natürlich. Aber dann, wenn jemand so alle seine Dokumente verloren hat, geht er in die öffentliche Versammlung und kündet das an. Und dann sind die Nachbarn da und alle müssen sagen, ja, ja, also das stimmt, aber wir sind auch Zeuge, dieses und jenes Gut hatte er. Ja, also er hat das rechtmäßig und wir sind dazu bereit, das zu bezeugen. Dazu gibt es auch Dokumente, Modelle in den Formulae und ich habe so Feuer als Grund genannt, aber es gibt auch ein Beispiel, wo gesagt wird, dass jemand vor Angst aus Feinden, die angreifen könnten, seinen Schatz und seine Dokumente in die Erde getan hat. Und das hat ein paar, so eine gewisse Zeit da gelegen und danach waren die Dokumente verfault. Ja? Also wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, völlig nachvollziehbar, viele Münzen kennen wir aus solchen Schätzen. Aber die besondere Information, die wir aus den Formulae haben, ist, dass man nicht nur so die Geld und Gold und solche Dinge vergraben hat, aber auch Dokumente, die natürlich durch die Feuchtigkeit zerfallen sind, ja, und verfault sind. Also das sind wirklich so Einblicke in die Gesellschaft. Und die Formulae erlauben uns auch so bestimmte so Übernahmen von Gedankengut nachvollziehbar zu machen. Ich denke an einen Fall, der schon bekannt ist. Also in Bayern zu Beginn des 9. Jahrhunderts werden bestimmte Redewendungen in Urkunden benutzt, die man vorher nicht benutzt hat. Und man hat festgestellt, dass diese Redewendungen im heutigen Nordfrankreich, Belgien üblich waren. Und dann kann man sich fragen, so, wer steckt dahinter? Und manchmal ermöglichen uns die Formulae, so einen Kulturtransfer festzustellen. Ganz einfach, es gab einen Bayer, der in der Zeit Karls des Großen zum Abt in Nordfrankreich, in Elnon, das heute Saint-Amand-les-Eaux, ernannt worden ist und dann zurück nach Bayern kam als Erzbischof von Salzburg. Und in seinem Koffer hat er auch eine Sammlung von Dokumenten mitgenommen und dann so wurden diese Muster auch in Bayern angewendet. Also, das heißt, die Formulae, obwohl diese Dokumente anonymisiert sind und dass wir meistens nicht konkret wissen, was der Fall war, diese Dokumente können auch solche komplexe Dinge wie Kulturtransfer beleuchten.
Und woran erkennt man, dass es ein Musterdokument ist? Ist das ein Lückentext oder was sind das für Merkmale, an denen man erkennt, wir haben es hier jetzt eben mit einer Vorlage zu tun?
Also man erkennt ein Formel daran, dass sie meistens anonymisiert ist. Ja, also wenn man das eben nicht in einem Prozess verwenden kann, weil die Leute nicht genannt sind, die Orte werden nicht genannt und das wird ganz einfach durch Ille zum Beispiel ersetzt. Also so und so ist gekommen und hat geklagt. Ja, und dann hat Graf so und so entschieden, dass es so sei. Es sind konkrete Fälle, die dahinter stecken, sind konkrete Personen, konkrete Orte und so weiter und so weiter. Aber das ist jetzt verloren. Was bleibt, das ist diese anonymisierte Form. Das kann man nicht wirklich mit einem Vordruck wie bei uns vergleichen. Ganz einfach, weil die Leute die Möglichkeit hatten, sich anzupassen. Und zum Beispiel sind Formulae, wo wir mehrere Beispiele für Anreden haben oder für eine Arenga. Eine Arenga, das ist das, was ich schon vorhin erzählt hatte, diese allgemeine Erläuterung, Rechtfertigung des Handelns. Ja. Und das heißt, also wir haben eine Formula mit der Anweisung, mit dem Paratext, du kannst das verwenden oder du kannst das verwenden. Ja, und das heißt also, die Leute haben das nicht eins zu eins übernommen, abgeschrieben, sondern sich davon inspirieren lassen.
Genau, und Sie haben ja eben auch Beispiele genannt, die man heute auch im Grunde Darlehensverträge, Schuldscheine und sowas, also was man heute auch kennt. Interessant, glaube ich, historisch ist es dann auch, wenn eben Dinge über Formulär geregelt werden, die auch etwas über die Gesellschaft und den Weg von Menschen auch erzählt. Also ich fand zum Beispiel interessant auch die Freilassungsurkunden. Also Sklaven werden eben mit Hilfe dieser Urkunde, oder das wird dokumentiert, dass sie entlassen werden aus diesem Stand sozusagen und dann zwar auch die Voraussetzung, um eben das Bürgerrecht zu bekommen. Also das ist ja ein hochkomplexer Vorgang. Kann den wirklich so eine Formel leisten? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie lang ist diese Urkunde?
Die meisten Urkunden sind ziemlich kurz. Ja, es wird so erzählt, was die Umstände sind. Schon wieder, warum man das tut und zum Beispiel eine Freilassung macht man aus bestimmten Anlässen. Es kann sein, dass zur Geburt des Königs Leute freigelassen werden. Aber meistens, das sind fromme Anliegen. Also jemand, um sein Seelenheil zu sichern, lässt Leute, also Sklaven, frei. Also wir wissen, dass Leute wirklich, dass reiche Leute viele Sklaven hatten und sie konnten so auf einmal ein paar Dutzend Leute frei sprechen. Ein anderer Fall ist die Freilassung, um jemand als Priester weihen zu lassen. Also Priester dürfen keine Sklaven sein, weil sie als Priester Diener Gottes sind und sie können nicht zwei Herren haben. Deswegen werden Leute, die zum Priestertum bestimmt sind und die nicht frei sind, sie müssen zum römischen Bürger frei
gesprochen werden. Und das ist ein sehr interessanter Fall. Wir haben mehrere von solchen Freilassungen in den Urkunden, weil das auch die Ambivalenz einer Freilassung hervorhebt. Wenn ich als Dominus, der so als Herr, der so viele Ländereien hat, wenn ich einen Sklaven freilasse, damit er zum Priester wird, er wird zum Priester des Dorfes, wo ich her bin, und wird dann für mich auch beten. Das heißt also, Freilassung ist nicht unbedingt Loslösung von allen sozialen Bindungen. Ja? Und aber rechtlich kann kein Priester zum Priester geweiht werden, wenn er nicht frei ist, vom freien Stand.
Interessant finde ich auch dieses Stichwort, also mit Blick auf die Themen der Formule, Selbstverkäufe, also eben die freiwillige Unterordnung in den Schutz eines Herrn. Und als Beispiel in einem der Aufsätze, der aus Ihrem Projekt hervorgegangen ist, heißt es eben in einer Formel aus Angers, oder wird das Beispiel genannt, ein älteres, kinderloses Ehepaar, das in die Abhängigkeit eines Herrn eintritt und den eigenen Hof als Gegenleistung bietet, um bis zum Lebensende abgesichert zu sein. Also das ist ja fast eine Vorform der heutigen Rente, oder? Weil Selbstverkauf klingt erstmal, finde ich, schon krass. Aber jetzt in dem Zusammenhang, inwiefern ist das auch historisch spannend? Also das macht es ja sehr plastisch im Grunde, was man dann für einen Einblick bekommt in diese Zeit, oder?
Ja, also das als Vorläufer der Altersrente, warum nicht? Sowieso gibt es andere Formen auch der Sicherung der Zukunft von Menschen, zum Beispiel wenn Kinder geschenkt werden als pueri oblati. Sie müssen auch einige Güter mitbringen, damit sie versorgt werden. Im Fall von Leuten, die sich selbst verkaufen, kommt uns natürlich fremd vor, weil das sofort mit Sklaverei verbunden wird und die ist in der Bundesrepublik nicht zulässig. Ja, das ist klar, also das stört uns wahnsinnig, aber man soll es so verstehen, dass die Leute sich verpflichten. Ja, und also es sind auch Leute, die Geld brauchen, aber nicht so viel, dann können sie sich auch für ein paar Arbeitstage in der Woche verpfänden sozusagen. Also alles ist möglich.
Das sind so Formulierungen auch aus der Zeit selbst.
Ja. Mhm. Also ich bin in der Not, ich brauche Geld und dann leiste ich Arbeit für meinen Geldgeber 2-3 Tage in der Woche. Ja, also das ist auch möglich. Und diese Formule zeigen uns auch, wie flexibel das alles ist. Ja, es gibt nicht eine Kategorie oder die andere oder die Wahl zwischen zwei Kategorien, sondern so viele Übergänge. Und ja, man kann endgültig oder auf Zeit sich verpfänden sozusagen.
Machen wir es nochmal konkret. Also welche Formelsammlungen werten Sie aus beziehungsweise edieren Sie und Ihr Team neu?
Wir haben vor, alle frühmittelalterlichen Sammlungen zu edieren. Also da ist das Korpus schon mehr oder weniger erfasst, bekannt. Und wir gehen ganz einfach zunächst chronologisch vor. Das heißt, wir haben mit der älteren Sammlung angefangen. Das heißt, also mit der älteren Sammlung aus der Merowingerwelt. Das heißt natürlich nicht, dass es solche Sammlungen nicht gab. Es gibt viele Ähnlichkeiten oder mit den Variae des Cassiodor in der späten Antike. Wir sind jetzt im Übergang. Wir haben also chronologisch angefangen. Und dann sind wir jetzt in einer Phase, wo wir sind so im 9. Jahrhundert angelangt und dann gehen wir regional vor. Weil so es sind mehrere Sammlungen, die in der Karolingerzeit entstanden sind und dann ist es sinnvoller, nach Regionen zu arbeiten. Aber am Anfang haben wir ganz einfach mit dem Anfang angefangen und das war auch nicht verkehrt, weil unter diesen frühen Sammlungen eine ganz wichtige ist, wo man eine Rezeption in vielen Urkunden nachweisen kann. Das ist die Sammlung des Markulfs, die auch einen besonderen Wert in der ganzen Landschaft hat, weil sie eben mit dem Namen eines Menschen gebunden ist und sie ist in Büchern organisiert. Also da kann man wirklich ganz deutlich zeigen, dass es so
den Versuch gab, den ganzen Korpus zu organisieren.
Markulf war ein Mönch und ja, was wissen wir noch über ihn? Was wissen Sie noch?
Also wir sprechen von der Sammlung des Markulf ganz einfach deswegen, weil der Name im Prolog genannt wird. Und also wir haben keine weitere belastbare Informationen über ihn. Wir nehmen an, dass er um die Mitte des 7. Jahrhunderts im Pariser Becken, also in der Pariser Umgebung, gelebt hat. Aber mehr über ihn wissen wir nicht.
Und diese merowingischen Formelsammlungen von Markulf, die sind jetzt in der Auvergne noch und Angers oder sie stammen daher?
Nein, das sind zwei andere Dinge. Wir sprechen von der Formelsammlung von Angers, von der Auvergne, von Bourges und so weiter und so fort. Ganz einfach, weil die Leute manchmal nicht sorgfältig gearbeitet haben, nicht sorgfältig anonymisiert haben. Und dann kann man sagen, so, diese Sammlung kommt aus der Auvergne, diese Sammlung kommt aus der Stadt Angers und so weiter und so fort. Manchmal, es gibt Sammlungen, die einen Teil einer älteren Sammlung übernehmen. Alles ist möglich eigentlich.
Und wo finden Sie die Formelsammlungen jetzt? Wie gut sind die erhalten?
Also diese Formelsammlungen sind in Handschriften erhalten, wie gesagt, so entweder Rechtshandschriften oder Handschriften für den schulischen Gebrauch. Und da gibt es auch so im Format Unterschiede. Es gibt schöne Handschriften, zum Beispiel, es gibt eine wunderschöne Markulfs-Handschrift, auch mit einem ersten Blatt, also das ist wirklich so verziert und so weiter und so fort. Das sind also Handschriften, bei Handschriften meine ich Kodex, also das Buch aus Pergament. Ja? Und bei solchen Handschriften kann es manchmal um Repräsentationshandschriften gehen, aber es sind auch Handschriften, die wirklich so zum alltäglichen Gebrauch sind. Es sind große Handschriften, also ungefähr unser DIN A4-Blatt, aber es können auch kleinere Handschriften sein. Und zum Beispiel die Sammlung mit den Formulae Imperialis, die hat ein völlig anderes Format, Oblong, das ist ganz selten, weil das mit Restblättern hergestellt worden ist und man hat nicht so schöne Pergamentblätter, so Tierhaut vorbereitet und genau quadratisch abgeschnitten, um ein Buch daraus zu machen. Ja, und es sind Handschriften, die wirklich unschön aussehen, aber sie sind vielleicht noch interessanter, weil sie näher am Leben des Gelehrten stehen, der sie hergestellt hat.
Und beim Edieren arbeiten Sie ja auch erstmal mit Digitalisaten. Und wann ist ein Bibliotheksbesuch notwendig?
Also wir arbeiten grundsätzlich mit Digitalisaten und manchmal ist es auch so, dass es kein gutes Digitalisat gibt. Wir lassen das anfertigen und dann ein paar Monate später erscheint das auf der Homepage der Bibliothek. Ja, das ist ein üblicher Vorgang. Damit wird auch so dieses kulturelle gemeinsame Gut zugänglich gemacht und die Arbeit innerhalb der letzten 10 Jahre hat sich in dieser Hinsicht wirklich radikal geändert. Also vieles ist jetzt digital vorhanden, aber manchmal ist es doch notwendig, in die Bibliothek zu reisen. Das heißt, nicht in die Staatsbibliothek fahren, sondern nach Paris, nach Kopenhagen, nach Leiden, um dann zum Beispiel zu gucken, so, ob man am Rand eines Blattes noch etwas entdecken kann, das man so aus konservatorischen Gründen nicht abbilden kann, wenn man das digitalisiert macht. Also es ist immer gut und schön hinzureisen und auch so sich konkret vorzustellen, wie die Handschrift aussieht und bestimmte Dinge, Lesarten, die man manchmal besser doch vor Ort sichern kann. Aber grundsätzlich erfolgt die Arbeit am Schreibtisch.
Ja, im Zentrum des Langzeitvorhabens steht die Editionsarbeit. Herr Professor de Prue, welche Schritte gehören zum Standardprozess der Editionsarbeit?
Also, egal ob wir mit Texten arbeiten, die in mehreren Handschriften überliefert sind oder durch eine unikale Überlieferung bekannt sind. Der erste Schritt ist immer die Transkription. Das heißt, man transkribiert, also schreibt über, man schreibt ab, ganz genau wie das in der Handschrift steht. Das ist der erste Schritt. Also wir müssen ganz genau wissen, wie das aussieht. Der zweite Schritt ist dann, diese Fassung mit anderen Fassungen zu vergleichen. Es sind wirklich kleine Details. Also es kann ein Buchstabe sein, der anders ist. Es kann natürlich auch so ein Wort sein, der anders ist. Und dann durch diesen Textvergleich, man verweist immer auf die Unterschiede zwischen den Texten. Dann ist bei uns ein wichtiger Schritt, der nicht immer vorkommt, das ist die Übersetzung. Wir übersetzen alle Texte, weil wir der Meinung sind, dass, wenn wir wollen, dass die Texte wirklich benutzt werden, dann müssen sie verständlich sein für alle, aber auch für Studenten, auch für Wissenschaftler. Und die Übersetzung ist auch ein Moment, wo wir, wenn man sich fragt, so wie würden wir das ins Deutsche übertragen, übersetzen, dann fragt man sich, ist diese Entscheidung für diese Variante wirklich sinnvoll oder nicht? Ein paar Buchstaben können auch so den Sinn völlig ändern und das hilft uns auch, oder für die Interpunktion, damit wir die Struktur des Textes noch besser verstehen oder dass wir sicher sind, dass wir ihn verstehen. Und dann ist eigentlich die fertige Edition, wo wir dann so auf Lesarten in den Fußnoten im kritischen Apparat verweisen. Und das, was wichtig ist, ist, dass jemand immer verfolgen kann, wie wir gearbeitet haben. Das ist ganz wichtig.
Und das Ganze passiert ja auch erstmal, Sie arbeiten in den digitalen Raum hinein, genau gesagt sozusagen in die nationale Forschungsdateninfrastruktur. Das ist also im Grunde, also Sie schließen es ab, aber im Grunde bleibt es ja wie überhaupt in der Wissenschaft offen, dass, wenn neue Erkenntnisse kommen, man auch noch Dinge nochmal wieder aufmachen kann. Ist das so gedacht? Oder wie endgültig oder auch wie sehr arbeiten Sie auch auf eine Buchpublikation auch
hin? Ja, genau. Und das ist der entscheidende Punkt. Eigentlich eine digitale Edition kann man immer anpassen und das tun wir auch. Und wir haben auch Feedback von Benutzern und so weiter, die sagen so, guck mal noch mal genau hin oder so, oder ich hätte eine Alternative, und dann überprüfen wir das. Und manchmal, also es ist schon vorkommen, dass wir so am Rande etwas angepasst haben, weil ein besserer Vorschlag kam. Das ist natürlich für die digitale Edition möglich. Die digitale Edition ermöglicht vieles. Man kann vieles mehr anbieten und das ist auch etwas, das bei uns ganz wichtig ist. Wir können immer alles, was wir machen, verfolgen und diese Schritte selbst machen. Also wir haben die fertige Edition, aber auch die Transkripte, die da angeboten sind. Mit den Transkripten kann man auch auf die Bilder zugreifen, sofern sie frei zugänglich sind. Und das heißt also, diese Schritte können die Leser mitmachen. Sie können auch gucken in die Struktur der Sammlung, weil diese Sammlungen sind natürlich nicht 1:1 übertragen worden und bestimmte Texte sind nach vorne gerückt oder nach hinten und so weiter und so fort. Das können wir mit der digitalen Edition abbilden, das tun wir auch. Aber dann muss man sich entscheiden, so, der Text muss für die Ewigkeit stehen und dann haben wir nicht diese Vielfalt, sondern wir müssen entscheiden, so, was ist wirklich der beste Text, und der wird dann in die Buchedition kommen.
Welche Zielgruppe haben Sie grundsätzlich mit dieser Edition vor Augen? Für wen arbeiten Sie da?
Also wir arbeiten für die Wissenschaft, also für die nächsten Generationen ganz konkret. Wir arbeiten für die Forschung. Wir wollen das Mittelalter besser kennen, besser verstehen. Das heißt also, wir arbeiten für niemanden konkret, aber für alle. Und für die Wissenschaft. Das ist unser Ziel. Dann gibt es natürlich die Fachleute und so weiter und so fort. Und die erreichen wir auch durch die Publikation. Und es gibt die akademische Welt, es sind die Studenten. Also man kann prima eine Paläographieübung aufgrund unserer Website machen und auch die allgemein gebildete Öffentlichkeit. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel ein E-Lexikon. Da wird viel Zeit eingesteckt, aber das ist gute Arbeit. Und wir wissen auch von Fachleuten, die meinen, ach, das ist ganz prima, da hat man das knapp und bündig dargestellt, welche Begriffe, also was die Begriffe, die in den Formulae vorkommen, was sie bedeuten. Und dieses E-Lexikon ist so verfasst, dass jeder das verstehen kann, ohne viel Jargon zu benutzen. Und das ist auch so ein Transfermittel in die Allgemeinheit und auch an die Studenten. Und wir twittern oder xern ganz brav einmal in der Woche, wo wir also alle unsere Followers oder ich weiß nicht, wie man bei X sagt, ob das bleibt, also alle, die sich für uns und die Formule interessieren können, einmal in der Woche über Neuigkeiten im Projekt informiert werden, über so einen Fokus auf einen Begriff und so weiter und so fort. Und das Mittelalter ist nicht so fern, wie man denkt. Neulich hatten wir zum Beispiel einen Beitrag zur Proskynese. Proskynese, das scheint wirklich dunkel zu sein und nicht eindeutig. Aber wenn ich Kniefall sage, dann haben alle wahrscheinlich das Bild des Kniefalls in Warschau. Ja? Und das ist eigentlich die Tatsache, dass man kniet und sich erniedrigt. Das gibt es im Mittelalter, das erklären wir. Mittelalter bezogen in unserem E-Lexikon, aber wir hatten zum Beispiel diese Anspielung an den Warschauer Kniefall in Twitter, damit die Leute wissen, so eigentlich ist das nicht völlig weg vom Tisch und man kann immer eine Brücke bauen zwischen damals und heute machen.
Man sieht das auch auf Ihrer Website, wenn man Sie besucht, also jetzt zu Weihnachten hatten Sie einfach einen schönen Erklärfilm einfach zu einer Weihnachtskarte, die aus der Formelsammlung von Marculf stammt und wo Sie das im Grunde erklären, wie da die Vorlagen für Weihnachtskarten aussehen und also so, ja, so Inspiration, wie man es formulieren kann, also wie es damals war und im Grunde, wahrscheinlich saßen viele Menschen auch vor ihren Weihnachtskarten, also ich finde, sie suchen da wirklich auch so die Bezüge zu dem, was uns auch gerade beschäftigt, also den Besuch der Seite kann man wirklich sehr empfehlen, werden wir natürlich auch in den Shownotes alles verlinken, auch zu ihrem XX-Account, also wunderbar. Wer arbeitet im Team mit? Vielleicht das auch nochmal erläutern, welche Disziplinen sind da unabdingbar?
Also wir haben vier Stellen im Projekt und eine ist für die Digital Humanities bestimmt und weil eben, also wir arbeiten mit der IT, ist es auch Bestandteil des Editionsvorgangs und natürlich diese Vermittlung ist wichtig. Also wir haben eine Stelle für die IT und zwei vollen Stellen plus eine Doktorandenstelle. Ganz wichtig ist, dass man Philologie und Geschichte verbindet. Und also ursprünglich hatte ich die Stellen auch mit Bezug auf Rechtsgeschichte ausgeschrieben. Das ist einfach, das wirklich ganz selten ist. Ein Mitarbeiter ist also Historiker ausgebildet, der andere ist Philologe und Historiker und diese Mischung ist wichtig. Also der Kern der Arbeit ist eine Editionsarbeit, da muss man sehr gut in Mittellatein sein, aber im historischen Kontext auch. Und das ganz Wichtige ist eben, dass man erklärt, wie diese Dokumente, wie die Begriffe sich einordnen. Also das Schöne am Projekt ist, dass wir per Definitionem interdisziplinär arbeiten müssen. Wenn Rechtsgeschichte, wir hatten auch einen Rechtshistoriker, der regelmäßig bei uns zu Gast ist, wenn Rechtsgeschichte, auch Theologie dabei sind, ist es hervorragend, aber der Kern ist Geschichte und Philologie.
Herr Professor De Pröll, wir kommen zum Schluss. Also wir könnten ja noch endlos über all diese Aspekte und Themen, die in Ihrem Projekt sprechen. Aber wir kommen jetzt quasi zum Schluss. Ihr Projekt, das Langzeitvorhaben Formulae Littere Carte ist im vollen Galopp. Aber wagen wir mal so einen kleinen Ausblick. Rund 1450 Musterdokumente werden Sie im Laufe des Projekts neu edieren und übersetzen, kommentieren und zugänglich machen. Wie groß und nachhaltig könnte im Idealfall die Ausstrahlung dieser Arbeit auf die Geschichtsschreibung sein?
Also ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ganz einfach, dass diese Texte durch eine gesicherte Textgrundlage, also dass man wirklich damit arbeiten kann, dass das verständlich ist. Viele Texte über Rechtsvorgänge sind schon etwas kompliziert und also es ist kein Wunder, dass bestimmte Texte immer wieder zitiert werden, andere nicht. Also wir möchten ein Gesamtbild ermöglichen oder das zugänglich machen. Ich würde sagen, also die große Revolution in der Geschichtsschreibung wird dadurch nicht kommen, aber vielleicht genauere Einschätzungen. Und ich habe eine Vorliebe für Fußnoten. Fußnoten sind etwas Wunderschönes, weil da eigentlich die Schätze liegen. Und wenn wir einmal so gute Gesamtdarstellung des Mittelalters oder Untersuchungen zu speziellen Themen gut untermauern können, da bin ich glücklich und ganz einfach vielleicht, das ist schon etwas, das im Gange ist, dass durch das Projekt auch die Welt der Laien besser bekannt ist. Das ist etwas, das für das Spätmittelalter kein Problem ist, weil wir viele Quellen haben. Uns fehlen die meisten Quellen für das Frühmittelalter und dass diese Balance zwischen Kirche und Welt vielleicht noch ein bisschen ausgeglichener wird, das könnte auch ein Beitrag des Projekts sein. Aber Grundlagenforschung ist das Wichtigste, was daraus kommt. Dann müssen wir uns nochmal in 10 oder 15 Jahren treffen, darüber diskutieren.
Ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Philipp de Preu, für dieses Gespräch. Im Podcast Wissenschaft als Kompass war zu Gast der Leiter des Langzeitvorhabens Formulae Littere Carte im Akademienprogramm. Es ist ein Forschungsprojekt der Akademie der Wissenschaften in Hamburg in Kooperation mit der Universität Hamburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Dagmar Penzlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Wissenschaft als Kompass, der Podcast der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Redaktion und Produktion Dagmar Penzlin. Ton Perry Audio. Sprecher Stefan Schad. Eine Produktion der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, finanziert aus Mitteln der Freien und Hansestadt Hamburg.